halbe Welt feiert heute den Geburtstag des Osterhasen. Aber okay, wir wollen uns erinnern an den König, der auferstanden ist. Amen. Halleluja. Ist es nicht gigantisch? Wir machen es heute ein bisschen anders. Okay, ich will einfach wie so eine Proklamation machen, weil das Ding ist brutal schwierig. Ich habe ins Internet geschrieben, der Isa habe ich gesagt, weißt du was, heute mache ich 10 Gründe, wieso Jesus gestorben und auferstanden ist. Okay, ins Internet habe ich dann geschrieben, 18 Gründe, wieso Jesus gestorben und auferstanden ist. Jetzt bin ich schon bei 20 Gründen, wieso Jesus gestorben und auferstanden ist. Okay, das Ding ist aber, umso mehr ich darüber nachdenke, ich hab mindestens 40 Sachen, wieso Jesus gestorben und auferstanden ist. Und ich glaube, dass es Dutzende und Dutzende Dinge gibt, wieso Jesus gestorben und auferstanden ist, okay? Aber ich versuche, die 20 wichtigsten heute zu erwähnen, okay? Ich versuch's. Amen. Okay, ich bräuchte Apple TV. Gott ist so gut. Amen. Halleluja. Ja, danke. Im biblischen Kalender ist heute das Fest der Erstlingsfrucht, okay? Und die Bibel sagt im 1. Korinther 15, 23 ungefähr, sagt, dass Jesus der Erstling geworden ist. Von wem? Von all denjenigen, die an ihn glauben. Halleluja, dass wenn Jesus wiederkommen wird, er als Erstling, der von den Toten auferstanden ist, die Bibel sagt, er wird wiederkommen und all diejenigen, die an ihn glauben, die seine sind, wird er mitnehmen. Ist es nicht gigantisch? Halleluja, ich finde das gigantisch. So, was glaubt ihr, was das Erste war? Ihr werdet alle, okay, kann mir irgendjemand sagen, wieso Jesus gestorben ist? Alle gucken mich an, ey. Okay, vielleicht müssen wir eine Evangelisationssession machen. Okay, Jesus ist Herr. Amen. Tine wurde gestern getauft. Halleluja. Gott ist gut. Tine, guck mal, Tine weiß wieso. Sie hat es unter Wasser erlebt. Tine, wieso ist Jesus gestorben? Halleluja, damit wir ewiges Leben haben. Okay, das ist mein letzter Punkt. Als allererstes, wieso Jesus gestorben ist, ist, um einen ewigen und vollkommenen Bund mit uns zu schließen. Um einen ewigen und vollkommenen Bund mit zu schließen. Wieso ist es so wichtig, dass Jesus einen Bund mit uns geschlossen hat? Wir sind ja in der Serie Bündnisse. Das Ding ist, Jesus hat keinen Vertrag mit uns geschlossen. Aber die meisten Christen leben eigentlich so, wie wenn Gott einen Vertrag mit ihnen geschlossen hat. Okay, wir sagen das ja gar nicht. Okay, wir sagen das nicht. Aber das, wie wir es eigentlich ausleben, ist, wir denken, wir müssen beten, weil wir sonst das nicht bekommen, was Gott uns geben will. Okay, und auf der einen Seite stimmt es, okay, dass wir uns positionieren müssen. Aber wenn wir denken, dass wir ihm etwas geben können oder müssen, damit er uns etwas gibt, dann ist das ein Vertrag. Okay, und wir sind nicht in einem Vertrag, wir sind in einem Bund, weil das Ding ist, das, was er für uns getan hat, wir können ihm ja gar nichts Gleichwertiges geben, was das rechtfertigt, das, was er für uns gegeben hat. Und ein Vertrag ist immer zwischen zwei Parteien. Und deswegen, oft ist es so, dass Christen beten, weil sie und ein schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht beten, weil sie sonst denken, sie können, das, was Jesus getan hat, ist nicht für sie. Aber wir können gar nicht so viel fasten, wir können gar nicht so viel beten, wir können gar nicht so viel preisen, wir können gar nicht so viel über Jesus nachdenken, um das zu erlangen, um das zu bekommen, was er uns gegeben hat. Deswegen hat er gesagt, ich werde einen Bund mit euch schließen. Was bedeutet, ich bin derjenige, der es festsetzt und wenn ihr da hineinkommt, dann wird der Bund für euch vollkommen sein und Bestand haben bis in alle Ewigkeit. Er sagt nicht, dass, okay, zuerst tut ihr das und dann kriegt ihr das. Oh, jetzt habt ihr was vergessen. Das noch. Die Bibel sagt, er hat uns zuerst geliebt. Amen. Bevor wir ihn überhaupt gekannt haben, bevor wir ihn überhaupt geliebt haben, bevor wir überhaupt darüber nachdenken konnten, dass er uns geliebt hat, aber er hat sein Leben für uns gegeben. Amen. Schaut mal. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Er wird einen Bund mit uns schließen. Was? Um uns? Gutes zu tun. Gutes zu tun. Das ist nicht so, hey, komm in meinen Bund und ich nehme dir etwas weg. Nein, 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 komm in meinen Bund und ich will dir Gutes tun. Und sagt er, und was sagt er? Das um? Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Ich glaube, dass wir demnächst über die Furcht des Herrn reden werden. Weil das Ding ist, viele Menschen lieben Jesus und ich liebe Jesus. Viele Menschen lieben Jesus. Aber das Ding ist, die Furcht des Herrn zu haben und Jesus zu lieben, sind nicht dasselbe. Du kannst Jesus lieben und trotzdem nicht die Furcht des Herrn zu haben. Du liebst Jesus. Ich habe Jesus geliebt. Mein Leben, in meinem Leben habe ich Jesus geliebt. Ich habe es euch erzählt. Hey, ich habe in meinem Geldbeutel hatte ich Jesus-Bild. Direkt neben Papst-Bild. Okay? Ich habe beide geliebt, okay? Ich habe mich für beide eingesetzt, okay? Ich habe sie bei mir, aber ich hatte die Furcht des Herrn, hatte ich nicht. Ich habe mein Leben nicht nach ihm ausgerichtet. Ich habe mich für Jesus gestritten. Ich kann mich erinnern, ein Freund von mir, der in den Sumpf der Drogen hineingekommen ist und ich ihn nach Jahren gesehen habe und der total fertig war. Das Erste, was mir kam, ich war selber Sünder hoch 10. Ich habe zu ihm gesagt, komm, lass uns das Vaterunser beten. Gott kann dir helfen. Warum? Weil ich Gott, Jesus geliebt habe. Ich habe Gott geliebt. Aber keine Furcht hatte ich in meinem Leben. Und habe mein Leben nicht nach ihm ausgerichtet. Aber was Gott will, er will was? Er will uns Furcht geben. Er hat einen Bund eingeschrieben, damit er uns Gutes tun kann. Amen. Schaut mal, um uns mit Gott zu versöhnen. 1. Johannes 4,10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wenn es ein Vertrag wäre, wir könnten nichts tun. Nichts tun, das ihn dazu bewegt, ans Kreuz zu gehen. Weil es nichts Gleichwertiges gibt, was wir ihm geben können, damit er ans Kreuz geht. Deswegen sagt er, weißt du was, bevor ihr mich geliebt habt, habe ich euch geliebt, deswegen gehe ich ans Kreuz. Und damit ihr das, wenn ihr das Kreuz seht, dass euch die Schuppen von den Augen fallen, dass das steinerne Herz von euch weggenommen wird, dass ihr es seht und in diese Liebe verfällt, die ich euch gegeben habe. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, um uns mit Gott zu versöhnen. Römer 5, 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, nach dem Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Halleluja. Das hat die Tina gestern erlebt. In seinen Tod hinein ins Wasser getauft worden und als er aufgestanden, in der Neuheit des Lebens zu leben. Amen. Und jetzt wird sie verwöhnt. Amen. Halleluja. Das Dritte, das ist ganz wichtig. Um Menschen zu versöhnen und den Rassismus zu vertilgen. Das ist mir unheimlich wichtig. Um Menschen zu versöhnen und den Rassismus zu vertilgen. Okay? Das heißt, wisst ihr so, schaut mal. Epheser 2, 14 bis 16. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Von was redet er? Er redet eigentlich von den Juden, die das Volk Gottes war, und allen anderen. Und er sagt, aus diesen zwei hat er eins gemacht, um die Zwischenwand und Versöhnung zu bringen. Und jetzt passt mal auf, Offenbarung 5, nur einer konnte diesen Siegel öffnen. 5,9, Offenbarung 5,9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast die unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Jesus ist der Einzige, der das zerbrechen konnte. Jesus ist der Einzige, der in seinem Fleisch den Rassismus zerbrechen konnte. Es wird nicht die Politik sein. Es werden nicht die Gesetze sein. Es ist die Liebe Jesu Christi, die den Rassismus vertilgt. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und dafür ist Jesus auferstanden. Es gibt nicht mehr weiß, braun, schwarz und so weiter. Das ist das Allerbeste, wenn die Melina mit der Christine und der Luam nebeneinander sitzen, weiß, alle sehen für uns braun aus, okay? Und die Melina sagt zu Luam, nein, nein, sie ist so braun wie du. Also, und dann denkst du, okay, wo ist der Unterschied zwischen Melina und der Luan von der Dunkelheit? Und so ist es wichtig, egal ob du schwarz, ob du weiß bist, ob du gelb bist, egal welcher Farbe, egal welchem Stamm und welcher Nation du dazugehörst, Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich. Und wenn wir noch immer Rassismus in unserem Herzen haben, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir umgestaltet werden. Wenn wir noch immer ein Problem haben, pass mal auf. Das Ding ist, ich habe ein Problem mit dem Islam. Okay, ich habe ein Problem mit dem Islam. Aber ich habe echt kein Problem mit den Moslems. Ich liebe die. Wenn ich in den Nahen Osten gehe, ich fühle mich wohl, ich könnte auf den Straßen schlafen. Ich fühle mich so wohl dort. Wenn ich nach Sarajevo gehe, okay, Sarajevo, das ist 97% sind Moslems. Ich fühle mich total wohl dort. Aber ich habe ein Problem mit dem Islam. Warum? Weil es Menschen in Gefangenschaft führt. Weil es Menschen auseinanderzieht. Ich habe es euch vorletztes Mal gesagt, dass, schaut mal, es ist eine Statistik rausgekommen. Statistik. Und ich weiß, okay, dadurch, dass ich sowas Ähnliches studiere, verstehe ich natürlich die Statistiken. Aber die zehn sichersten Länder der Welt sind nur 2,2% Moslems leben in den 10 sichersten Ländern der Welt. In den 10 unsichersten Ländern der Welt leben 78,6% Moslems. Das Ding ist, der Koran und der Islam ist keine Religion des Friedens. Lasst euch das nicht einreden. Es ist nur einer, der in seinem Fleisch den Rassismus zerstört hat. Nur einer, aber er ist auch für die Moslems gestorben. Und das ist der große, das ist das, was wir verstehen müssen. Das ist nicht so, hey, er ist Moslem. Nein. Hey, ich liebe die. Wir müssen sie lieben, weil warum? Weil Jesus hat jeden erkauft aus jedem Stamm, jeder Nation, aus jeder Zunge, jeder Hautfarbe ist Jesus für alle gestorben. Vor allem wir denken, wenn wir die Bilder von Jesus sehen, Jesus ist ein Skandinavier. Dabei war Jesus ein Palästinenser. Jude, Israeli, braun, ähnlicher wie die Christine und wie die Luam, denn wie ich, okay, viel ähnlicher, okay, nicht so wie ich, okay, nicht so wie ein Wikinger, er hatte keinen roten Bart, er ist nicht dort gerade aus dem Schönheitssalon rausgekommen, so sieht er aus, weißt du, und dann mit dem schönen Schäfchen und so weiter. Jesus war kein Rassist, aber er hat die Wahrheit gepredigt. Das ist ein großer Unterschied. Das Ding ist, wenn der Feind versucht, die Wahrheit als Rassismus hinzustellen, dann haben wir ein mega großes Problem. Mega großes Problem. Halleluja. Weiter. Ich habe der Ise gesagt, ich schaffe das heute. Okay. Schaut mal. Jesus selbst ist gestorben, um selbst gehorsam zu lernen. Hebräer 5,8, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Er ist ein Vorbild und ein Beispiel für uns. Das Ding ist, an dem, was wir leiden, lernen wir in der Regel meckern. Aber Jesus hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Warum? Weil er wusste, dass in der Finsternis ihm ein Licht leuchtet. Dass er sogar Frieden hat, wenn er böse Nachricht bekommt. Psalm 112, den tue ich seit Wochen, tue ich den jeden Morgen beten und proklamieren. Das ist ein gigantischer Psalm. Den müsst ihr durchlesen, okay? Dass in der Finsternis uns ein Licht aufstrahlt. Okay? Dass wenn wir böse Nachricht bekommen, dass wir im Frieden und festgegründet noch immer sind. Okay? Und dass wir so festgegründet sind, dass wir sehen werden, wie wir auf unsere Bedränger niederschauen. Halleluja. Gott ist so gigantisch. Gott ist so fantastisch. Und er selbst hat uns bewiesen und gezeigt, egal was du durchmachst, hey, wir müssen unsere Sichtweise umändern. Wir dürfen nicht denken, okay, jetzt ist so wieder passiert und wir fangen an zu meckern, jetzt hat er mir was weggenommen. Und nein. Hey, an dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt. Gehorsam. Das Ding ist, mein Sohn lernt gehorsam an dem, was er leidet. Wo er leidet. Wenn ich Grenzen festlegen muss für ein Benaftali, ist in der Regel in den Bereichen, wo es weh tut. Weil sonst würde er seine eigenen Grenzen dort haben. Aber dadurch, dass er sie nicht hat, muss ich Grenzen aufsetzen und er leidet. Aber an dem, was er leidet, lernt er Gehorsam. Und wenn wir Kinder, und die Bibel sagt, pass auf, wenn die Bibel sagt, und wenn ein Vater oder eine Mutter das nicht machen, dann sagt, die Bibel ist echt krass, sagt er, dann ist das Kind wie ein Bastard, der eigentlich keinen Vater und keine Mutter hat. Das ist richtig krass. Jesus hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und dann sagt er, Vers 9, und als er vollendet war, dieser Gehorsam, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Jesus zeigt uns, hey, dass er gehorsam sein konnte, damit wir ihm gehorsam sein können. Deswegen ist Jesus gestorben und wieder auferstanden. Ist es nicht gigantisch? Ich muss weitermachen. Um selbst mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt zu werden. Hebräer 2,9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Mit was wurde er gekrönt? Mit Herrlichkeit und Ehre. Aber was hat er davor gemacht? Er hat den Tod geschmeckt. Jesus ist gestorben, damit er selbst wieder seine Position einnimmt, die er schon innehatte, bevor er Mensch geworden ist. Und er ist im Gehorsam, er hat durch das, was er litt, hat er Gehorsam gelernt. Und durch das, was er litt, hat er was? Wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Egal was du durchgehst, egal welche Gefühle du hast, du musst verstehen, es geht um Herrlichkeit und Ehre. Es geht um Herrlichkeit und Ehre. Weil wenn wir durch Meckern und durch Bitterkeit und all das und all diese Sachen, werden wir unsere Ehre und unsere eigene Herrlichkeit zerstören. An dem, was er litt, hat er Gehorsam gelernt. Warum hat er Gehorsam gelernt? Damit er durchgehen kann, um Herrlichkeit und Ehre zu empfangen. Sechstens, um uns Gottes unerschöpfliche Liebe zu zeigen. Römer 5:7-9. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus ist nicht gestorben, als er gesehen hat, dass wir es würdig sind. Jesus ist gestorben, als er gesehen hat, dass es für uns keine Rettung gibt. Das ist so ein großer Unterschied. Und viele, wenn sie dann errettet werden, denken sie, okay, jetzt müssen wir aber so leben, als wären wir würdig dessen, was er für uns getan hat. Das ist unmöglich. Aber was wir wollen ist, okay, wir wollen verwandelt werden in das gleiche Bild, wie er ist. Aber das ist nicht das, was wir tun, sondern das ist das, was er tut. Und wir sagen, okay, Gott, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir gehen Schritt für Schritt und du verwandelst uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du bist derjenige, der uns an die Hand nimmt. Du bist derjenige, der uns trägt. Du bist derjenige, der deinen Engeln geboten hat, dass sie uns was tragen. Du bist derjenige, der das alles geschaffen hat. Wir können das gar nicht. Aber veränder uns, dass wir die Frucht dessen tragen, was du am Kreuz getan hast. Das ist ein großer Unterschied. Weiter. Um unsere Schuldscheine zu löschen. Kolosser 2:13-14. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz gehaftet bzw. genagelt. Mann, oh Mann, wenn du mal Schulden hattest, dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn dir Schulden erlassen werden. Das ist ein Gefühl. Und das Ding ist, wenn du Schulden hast, hast du diese Träume, dass irgendjemand kommt und dir deine Schulden wegnimmt. Du träumst davon. Nein, jeder erzählt, ja, okay, du musst warten und hey, jahrelang musst du dich aus deinen Schulden jetzt rausbringen. Und das ist sowas, Und du träumst davon, hey, Bill Gates hat so viele Milliarden, was macht es ihm aus, mir nur 10.000 Euro zu geben? Also, die Aldi-Brüder, die haben so viel Kohle. Mann, hey, was macht es? Das ist doch wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn sie mir nur mir ein Haus geben. Und dieses Gefühl, und wenn das vielleicht, und wenn du es vielleicht mal erlebst, dass du Schulden hattest und dir jemand die Schulden erlässt, dieses Gefühl, das du erlebst, das ist so, wuh. Die Sache ist nur die, wenn wir es erleben, aber keine Furcht haben, ist immer schwierig, weil ich habe so viele Menschen gesehen, sogar in meinem jungen Leben, denen Schulden erlassen wurden, aber sie keine Furcht hatten und wieder in den gleichen Sumpf gefallen sind, weil sie keine Furcht hatten. Und deswegen sage ich, Jesus, bitte gib mir Furcht. Gib mir Furcht, auch wenn ich es erlebt habe, du mein Herz berührt hast, meine Gefühle berührt hast, ich deine Liebe empfunden habe, aber gib mir Furcht. Die Bibel sagt, was? Gesegnet die den Herrn fürchten, die große Freude an seinen Geboten haben. Gott, gib mir diese große Freude, dass ich deinen Geboten nachjage. Weil das, was ich erlebt habe, ich will die Furcht des Herrn haben, dass ich in dem bleibe. Ich will nicht, okay, wo du mich rausgeholt hast, aus dem Sumpf da und aus dem Matsch, ich will da nie wieder zurück. Weil manchmal ist es so, wenn es zu schnell geht, dann ist es sehr einfach, noch tiefer in den Sumpf hineinzutreten. Ihr kennt ja es gibt Bücher, die geschrieben worden sind von Lottomillionären. Und ich glaube, die Statistik, ich bin nicht ganz sicher, aber die Statistik ist 72%. Dieser Lotto-Millionäre verfluchen ihren Gewinn im Lotto. Weil das, was sie danach erlebt haben, viel schlimmer ist als das, was sie davor hatten. Jeder hofft, oh Mann, gib mir nur diese Million, gib mir nur die. Du weißt ja nicht mal, was du mit deinen letzten 50 Euro tun kannst. Wie kannst du dann verstehen? Und genau, aber Gott, gib uns die Furcht, dass wir das verstehen und das ehren, was du am Kreuz getan hast. Dass wir leben, wie wir leben sollen. Nicht, weil wir so leben können. Nein, nein, nein. Weil wir einfach diese Liebe, diese Furcht haben. Gott, 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 das, was du getan hast, wie kann ich nicht mein Leben für dich leben? Ich muss weitermachen. Römer 8,1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind und nicht ihrem Fleisch folgen, sondern nach dem Geist leben. Diejenigen, die ihm nachfolgen, für sie hat er den Feind zerschmettert. Bam! Das ist so, hey, allein, weißt, an dem Kreuz, das ist so krass, dass der Feind wirklich gedacht hat, er hat's geschafft. Und das Erste, glaube ich, was ich im Himmel sehen will, in der Ewigkeit musst du ja nicht mal zurückspulen, sondern du siehst ja alles, okay? Das ist nicht so wie bei DVD oder Video. Kennen die Jungen noch Video und Kassetten und so? Dass du zurückspulen willst, um das wieder zu sehen, okay? Sondern du siehst alles. Ich will einfach nur sehen. Die Freude, die der Feind hatte, wo er gesehen hat, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und dann der Schrecken, der auf sie gefallen ist, als Jesus gestorben ist und sie gemerkt haben, Jesus ist gar nicht gestorben, sondern er hat den Tod besiegt. Und auf einmal, kennt ihr dieses rote Licht, das, was weiß ich, auf einem Schiff losgeht, weil es anfängt zu sinken? So war das, glaube ich, bei denen. Titanic. Ja, Titanic, glaube ich, 10. April oder sowas. Also vor kurzem. Um den Teufel und seine Armeen zu entwaffnen. Achtens. Kolosser 2,15, der nächste Vers. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Okay, pass mal auf. Ich will euch noch ein bisschen tieferen Einblick in das hier geben, weil das Ding ist, wenn ihr das lest, er hat sie völlig entwaffnet. Ihr seht dann Speere, ihr seht dann, Kalaschnikows, ihr seht möglicherweise Panzer, all diese Sachen. Aber er sagt völlig entwaffnet. Was bedeutet, er hat sogar ihre Kleidung genommen. Das heißt, die sind so weggerannt, okay? Das hat er mit dem Teufel gemacht, okay? Er hat ihn völlig entwaffnet, okay? Er hat nichts übrig gelassen. Er ist so gerannt, okay? Er ist nicht, weißt du, dahin geschlappt mit seinem Anzug, nein, völlig entwaffnet. Er hatte nichts mehr, okay? Nichts mehr. Er hatte nicht mal Feigenblätter. Das ist das, was Jesus mit ihm gemacht hat. Das ist das, was er hat ihn völlig entwaffnet. Amen. Oh. 1. Johannes 3,8. Hierzu ist der Sohn geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Wisst ihr, das ist nicht kaputt machen. Das ist nicht ihm beschädigt. Es ist vernichte. Okay, vernichte. Das ist so, du nimmst es in die Hand, du zerquetscht es. Und wenn du es dann öffnest, hast du keine Ahnung, was das mal war. Das ist vernichtet. Und das hat er mit ihm gemacht. Er hat gedacht, er hat die Nation für sich genommen und Jesus hat ihn vernichtet, dass du nicht, und dass wenn du mit Christus bist, dann denkst du dir, was, der hat die Welt, was? Verführt. Er hat die Welt verführt. Er ist total vernichtet. Kennt ihr das? Kennt ihr Cornflakes? Das ist vernichtet. Das ist vernichtet. Ab jetzt nenne ich ihn Cornflakes. Um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt herauszureißen. Galater 1,4. Der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Es ist, was wir verstehen müssen, ist, dass er uns nicht herausgerissen hat, dass wir sozusagen kein Teil mehr von dieser Welt sind. Er sagt, nein, nein, wir leben weiterhin hier. Aber wir leben in einer höheren Dimension. Was bedeutet, egal wie die Welt aussieht, wir sind in einer höheren Dimension. Wir sind nicht mehr Teil, wir sind nicht in erster Linie Kroaten, Deutsche, Bosnier, El Salvadorianer, Italiener und so weiter. Deswegen, hey, wir sind keine große Gemeinde, aber ich glaube, ich habe 17 Nationen bei uns gezählt. Chakabamba. Jesus hat den Rassismus bei uns. Okay, Halleluja. Gott ist gut. Amen. Wo waren wir stehen geblieben? Aus der bösen Welt herauszureißen. Das bedeutet nicht, er hat uns herausgerissen aus der Welt. Wisst ihr, wo wir sagen, okay, wir kommen jetzt da raus und wir versammeln uns hier jeden Tag und wir machen hier alles zu, damit sie gar nicht sehen, dass wir hier sind. Nein, nein, das bedeutet, dass wir nicht Teil dieses Systems sind. Er hat uns herausgerissen aus diesem System, aber um was zu machen? Um uns wieder freizusetzen, das System zu erlösen. Jemand muss es machen. Jemand muss es machen. Und wer ist besser dafür geeignet als diejenigen, die es geschmeckt haben, was er am Kreuz getan hat? Ich muss weitermachen. Um uns von Sünde und ihrer Sklaverei zu befreien. Offenbarung 1, 5. Dem, der uns liebt und von unseren Sünden erlöst, hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. 1. Petrus 2,24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben sind, der Gerechtigkeit leben. Jesus hat uns von Sünden befreit und ihrer Sklaverei befreit. Wir haben Freiheit, egal in welchem Bereich. Wir haben den Zugang zur Freiheit. Warum? Weil er an seinem Kreuz, in seinem Leib, an seinem Kreuz hat er unsere Sünden getragen und die Sünden zerstört, damit wir ein Leben leben können der Gerechtigkeit und als nächstes der Herrlichkeit, um uns zur Herrlichkeit Gottes zurückzuführen. Weil das Ding ist, Sünde ist das, was uns von der Herrlichkeit Gottes ausgrenzt. Weil schaut mal, Römer 3,23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Warum erlangen sie die Herrlichkeit Gottes nicht? Weil sie gesündigt haben. Deswegen sagt Jesus, muss ich die Sünde am Kreuz nageln, ans Kreuz nageln, damit sie wieder Herrlichkeit haben können. Damit sie wieder Herrlichkeit haben können. Deswegen ist Jesus ebenso gestorben und auferstanden, damit wir Herrlichkeit haben können in jedem Bereich unseres Lebens. Nächste, 12. Um uns durch Gnade zu verwandeln und zu lernen. Dafür ist die Gnade da. Das ist die Gnade schlechthin für mich. Titus 2,11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Das ist, was Gnade macht. Viele nehmen Gnade als Ausrede, damit sie sündigen. Aber das Ding ist, davor haben wir gesehen, Sünde wurde in seinem Leib zerstört. Die Gnade ist dafür da, um uns zu lehren. Sie unterweist uns, was? Die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen, um besonnen und gerecht und gotteswürdig zu leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das ist das, was Jesus freigesetzt hat. Er hat uns Gnade gegeben. Aber Gnade ist nicht etwas, was sagt, okay, na, kein Problem, was du gemacht hast. Nein, nein, Gnade sagt, hey, weißt du was? Du kannst es schaffen. Gnade lehrt dich, dass du es schaffen kannst. Gnade lehrt dich, dass Jesus ans Kreuz die Sünde genagelt hat, dass Jesus die Bitterkeit ans Kreuz genagelt hat, dass Jesus alles ans Kreuz genagelt hat, was dich auffällt, seine Herrlichkeit im vollen Ausmaß zu erleben. Und er sagt, die Gnade lehrt und unterweist uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Ich liebe Gnade. Warum? Die Gnade ist ein kostbarer Lehrer, weil sie uns unterweist, weltliche Begierden zu verleugnen und die Gottlosigkeit. Und dann, um besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu wandeln in dem jetzigen Zeitlauf. Wie bekommen wir zu Gottesfurcht? Gnade. Gnade lehrt und unterweist uns. Gnade ist nicht etwas, was Jesus am Kreuz getan hat, um zu sagen, okay, weißt du, egal was du tust, ach, wir vergessen es einfach. Nein, er sagt, okay, du glaubst an mich, jetzt vergessen wir es. Aber jetzt gebe ich dir Gnade, damit sie dich unterweist, um so zu werden, wie ich bin. Weil die Bibel sagt, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. 13. Um uns alles zu geben, was wir brauchen und was gut für uns ist. Okay? Vergiss deine Lottomillion. Römer 8, 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Schenken. Schenken. Warum schenken? Weil wir können es uns nicht erwerben. Wir haben nichts, das so kostbar und so wertvoll ist, um das zu empfangen, was er für uns getan hat. Deswegen muss es uns schenken. Alles, alles. Aber das Ding ist, Gott schenkt uns nicht alles. Er schenkt uns, was gut für uns ist. Und ihr kennt ja diese Geschichte. Ich liebe ja mein iPhone und iPad und all diese Sachen. Aber dieses Ding hätte es nie gegeben. Hätte es nie gegeben, wenn die Menschen gesagt hätten, was sie brauchen oder was sie wollen. Dieses Ding hätte es nie gegeben. Hätten die Menschen Apple gesagt, was sie wollen, hätte es dieses Ding nie gegeben. Nein, Steve Jobs hat gesagt, weißt du was, wir geben den Menschen nicht, was sie wollen, wir geben ihnen, was sie brauchen. Aber sie wissen noch gar nicht, was sie brauchen. Deswegen zeigen wir ihnen, was sie brauchen. Mann, oh Mann, als es hier rausgekommen ist, habe ich gedacht, wer braucht sowas? Shaka, Bamba, das Ding ist gigantisch. Ja, ich bin noch nicht so weit wie der Richard, aber ich glaube, ich habe hier auch um die 500, 600 Bücher. Weißt du, in so einem kleinen Teil, ist das nicht gigantisch? Keine Ahnung, wie viele, 45 Bibeln oder sowas? Du sagst, wer braucht 45 Bibeln? Ich. Um uns zu heilen, Geist, Seele und Leib. Jesaja 53, Vers 5. Jesaja 53 musst du lesen. Jesaja 53 ist so etwas, was die Patty erzählt hat, dass es wie ein Geheimnis ist. Und auf einmal offenbart es Gott zu unserer Zeit. Und für die Juden ist das ein Geheimnis. Wenn du Juden fragst, Jesaja 53, viele sogar streichen den Jesaja 53 komplett aus dem Tanach. Weil sie damit nichts anfangen können. Wie kann Gott ans Kreuz gehen? Wie kann jemand uns Heilung schenken, wenn er eigentlich selber Heilung braucht? Wie kann uns jemand eigentlich Freude geben, wenn ihm Freude entrissen wird? Und viele, Jesaja 53, wird rausgestrichen. Über das reden wir nicht. Warum? Weil es noch einige Jahrhunderte gebraucht hat, bis Gott es offenbart und sagt, ich muss meinen Sohn senden. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Schaut mal, er wurde durchbohrt wegen unserem Vergehen. Wisst ihr, die Schwachheit macht uns stark. Er wurde durchbohrt, damit wir stark sein können. Er wurde zerschlagen, damit unsere Sünden vergeben werden. Ist das so? Er geht nicht als ein großartiger König da hinein, der sagt, okay, alles wird vergehen. Nein. Er sagt, ich werde es an meinem eigenen Leib erfahren, damit ihr das bekommt, was ihr benötigt. Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Wie? Warte mal, er muss Strafe leiden, damit wir Frieden haben? Ich könnte sowas gar nicht bezahlen. Wie könnte ich sowas bezahlen? Egal, was ich habe. Egal, ich könnte ihm meine Augen, meine Hände, meine Finger geben. Das ist nicht so wertvoll wie das, was er getan hat am Kreuz. Gott, gib uns Gottes Furcht. Matthäus 8, 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele, viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist und der spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jeder, der zu ihm kam, wurde geheilt. Und ich wehre mich mit Händen und Füßen wehre ich mich dagegen, dass jemand sagt, okay, Jesus heilt heute nicht mehr. Wenn wir Bündnisse verstehen, was eigentlich ein Bund ist immer auch bis in alle Ewigkeit geschlossen worden, bis ein besserer Bund kommt. Bis ein besserer Bund kommt. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Aber Jesus kam, um zu heilen, dass in seinen Striemen wir geheilt sind. So, wenn Jesus nicht mehr heilt, bedeutet es nicht, dass es ein besserer Bund ist. Das ist dann ein schlechterer Bund. Aber er heilt. Wieso werden manche nicht geheilt? Ich weiß es nicht. Es gibt hunderte von Gründen, aber ich weiß, dass Jesus heilt. Ich habe es an meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Leib erfahren und du kannst es von mir nicht wegnehmen. Jesus heilt. Geist, Seele, Leib. So glücklich wie ich heute bin, hätte ich ohne ihn nicht sein können. Amen. Auch mit Lottomillionen nicht. Um uns zu befähigen, für Christus zu leben und Zeugen für ihn zu sein. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen, deswegen ist er auferstanden. 2. Korinther 5, 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Schaut mal, dafür ist Jesus gestorben. So, das ist ein bisschen mehr wie die Ostergeschichten, die so erzählt werden, was so passiert ist. Nein, er ist gestorben und er ist auferstanden, damit wir befähigt werden, selbst für ihn zu leben. Nicht unser eigenes Leben zu führen, wie wir es gerne hätten. Nein, für ihn zu leben. Die Sache ist nur die, ich will gar nichts anderes. Mein Sinn ist schon so verwandelt worden, weißt du was, Gott? Ich habe es aufgegeben zu glauben, dass ich es besser weiß wie du. Ich habe es echt aufgegeben zu glauben, dass ich es besser weiß wie du. Weißt du was? Mach, was du willst mit mir. Weißt du, mach einfach, was du willst mit mir. Und das Ding ist, ich habe so viel Freude in meinem Leben. Halleluja, irgendwie. Das Ding ist, ich weiß nicht, wenn komische Dinge passieren, muss ich lachen. Heute Morgen. Weißt du, ist ja Ostern. Weißt du, komme ich, weil ich mache ja Sonntagmorgens meine Gebetsrunden mit dem Auto immer und im Esslingen. Komme ich an und mein Auto ist so schön. Und hat, wisst ihr was? Das Auto ist so schön. Wir haben ja vor fast 2 Jahren ein neues Auto bekommen. Das ist so schön und jeder, der mitgefahren hat, das ist so ein tolles Auto. Und jetzt, wisst ihr, wie es aussieht? Von der hinteren Stoßstange bis zur vorderen hat es einen tiefen Kratzer. Oh, Gott. Hey, und ich habe mir das gesehen. Ja, Halleluja. Hey, perfektes Auto. Perfektes Auto, die Gebetsrunden zu machen. Irgendjemand hat was dagegen. Halleluja. So richtig schön tiefer Kratzer. Wisst ihr, unser Auto ist schwarz. Da kommt das Weiße so richtig gut zum Vorschein. Halleluja. Und als ich das gesehen habe, habe ich so richtig gehört, wie der Schlüssel so richtig schön gemacht hat. Aber hey, Halleluja. Das ist sein Auto, das ist nicht mein Auto. Ich lebe mein Leben für ihn. Hätte ich jetzt meine Gebetsfahrt nicht machen sollen? Hätte ich jetzt Bitterheit haben sollen? Hätte ich jetzt darüber nachdenken sollen? Nein, weißt du was? Hey, er will diese Stadt erretten. Er will diese Nation erretten. Was ist ein Kratzer in meinem Auto? Er hat Striemen an seinem Leib erlebt. Was ist da ein Kratzer in meinem Auto? Halleluja. Apostelgeschichte 1,8. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, deswegen ist Jesus gestorben, deswegen ist Jesus auferstanden, damit wir unser Leben für ihn leben und dass wir Zeugen für ihn sind in der ganzen Welt. Zeugen für ihn in der ganzen Welt. Halleluja. Deswegen diese Geschichten von unseren Geschwistern in Indien. Ich habe es euch zigmal erzählt, wenn ich nach Indien komme und sie durch diese Verfolgungen durchgehen und sie kommen raus aus den Gefängnissen geschlagen im Jubel und im Lobpreis und sagen, wir preisen dich, Herr, dass wir würdig waren, für dich zu leiden. Und sie sagen, weißt du was, Hervoy, Lambu, nennen sie mich, Hervoy kann ja niemand aussprechen, außer ich selber. Sagen sie, wenn ihr für uns betet, betet nicht, dass Verfolgung aufhört. Betet da, wo Verfolgung ist, dass Erweckung ausbricht. Und überall da, wo Verfolgung ist, bricht Erweckung aus. Das Ding ist, in Indien geht's ab, in China geht's ab, in Bhutan geht's ab, in Myanmar geht's ab, da geht's ab. Und wir wollen, dass bei uns auch abgeht. Amen. Amen. Aber dafür ist er gestorben, dass wir seine Zeugen sind für ihn. um Glauben zu empfangen. Galater 2,20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Es heißt, für Glauben. Er hat Glauben für uns freigesetzt. Warum? Warum musste er Glauben freisetzen? Weil wir können ihn gar nicht haben. Deswegen sagt er, ich gehe ans Kreuz, damit ihr Glauben habt. Die Sache ist die, es gibt ja unterschiedliche Bereiche des Glaubens. Okay, es gibt den Glauben zur Errettung. Es gibt dann zum Beispiel Glauben für Heilung. Es gibt den Glauben Christi, den er für uns freigesetzt hat. Es gibt den Glauben. Und so gibt es unterschiedliche Bereiche des Glaubens. Der Glaube für Errettung ist der geringste Glaube. Du glaubst, okay, er ist ans Kreuz gegangen und du nimmst ihn in dein Herz auf. Aber dieser Glaube wird nicht eine Nation verändert. Das ist etwas, was wir von ihm bekommen. Den können wir selbst nicht haben. Und das ist das, wieso er gestorben ist. Und 17, um eine Beziehung mit Gott zu haben, damit wir wieder eine Beziehung mit Gott haben. 1. Thessalonicher 5,10. Der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Zusammen, das ist krass. Ob du wachst oder ob du schläfst, dass du mit ihm lebst. Und ich habe gedacht, wow, Gott, wie geht es? Bis ich meine ersten Träume von Gott bekommen habe. So geht es. Ich positioniere mich, Gott, dass du am Tag zu mir redest, aber dass deine Stimme zu mir spricht, auch in der Nacht durch Träume. Halleluja, ich will für ihn leben, ich will mit ihm sein, ich will eine Beziehung mit ihm haben. 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich weigere mich, die Feste zu feiern als etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist. Wenn etwas vor 2000 Jahren passiert ist, ist es okay. Aber das, was da passiert ist, ist noch immer heute für mich da. Ich brauche Gemeinschaft mit ihm. Wisst ihr was? Wenn er mich liebt, dann wird es mich wissen lassen. Wenn er mich liebt, berührt er mein Herz. Wenn er mich liebt, ist es nicht platonisch. Wenn er mich liebt, kennt ihr das, damit kann ich was anfangen. Wenn du ein gutes Steak hast, okay, ein gutes Steak, und dann hast du eine Marinade, okay, so eine Paste, weißt, wo du dieses Steak da reintust, okay, und das ganze Steak von dem sozusagen ummantelt wird. So will ich, dass er mich liebt. Ich will nicht mehr nach mir selber riechen, ich will nach ihm riechen. Ich will nach ihm riechen, weil das Fleisch, dieses Steak riecht dann nicht mehr nach dem Fleisch, sondern es riecht nach Knoblauch. Es riecht nach was auch immer. So will ich, dass er mich liebt, dass er mich sowas von ummantelt, dass ich nicht mehr ich bin, sondern dass ich einfach nur ein Abglanz seiner Herrlichkeit und seines Seins bin. So will ich, dass er mich liebt. Das Ding ist, wenn das nicht die Liebe ist, die er für mich hat, weißt du, weil das Ding ist, ich weiß, er liebt mich mehr wie meine Frau, auch wenn, die liebt mich echt. Aber weißt du, wenn die Liebe zwischen mir und meiner Frau nur platonisch ist, weißt du, ich meine so, wenn das so ist, wie mit meinen Kollegen früh im Büro. Hallo Ise, schön, dass du da bist. Wie war dein Tag? Vergiss es. Dann heirate ich dich nicht. Nein. Liebe ist etwas, du spürst mit allem. Du hast Gänsehaut manchmal. Bei mir sieht man es sogar auf dem Kopf, Gänsehaut, weißt du. Du hast Gänsehaut, weil dich das sowas von berührt, die Liebe. Wenn das nicht das ist, was Gott für mich hat, dann wird es schwierig sein. Gott berührt uns in jedem Bereich unseres Lebens. Und viele sagen, gesegnet diejenigen, die nicht sehen, aber glauben. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht sehen soll. Das bedeutet, dass auch wenn ich es nicht sehe und nicht empfinde, ihn trotzdem an ihn glaube und ihn trotzdem liebe. Meine Frau krault mich nicht 24 Stunden am Tag. Und wenn sie es nicht macht, liebe ich sie noch immer. Und wisst ihr was? Heute liebe ich sie mehr wie gestern und weniger wie morgen. Und so wird es mein ganzes Leben sein. Und so, das ist das, was ich empfinden will, was ich für ihn empfinden will. Gott, ich liebe dich mehr wie gestern, aber weniger wie morgen. Und ich freue mich auf den Morgen. Ihr wisst, Paste Marinade, Jam, er hat mich ummantelt. Das ist das, was Gott für mich hat. Er ist ein gigantischer, fantastischer, glorreicher, herrlicher, liebender, allumfassender Gott. Das ist, wer Jesus ist. Es ist nicht irgendjemand, okay, das war vor 2000 Jahren, tolle Geschichte und so weiter. Nein, hey, weißt du, du kannst eine Beziehung mit Gott führen. Du kannst eine Beziehung mit Gott führen. 19 Jahre lang habe ich an Gott geglaubt, aber keine Beziehung mit ihm gehabt. Ich habe das nicht empfunden, dass er mich so liebt. Ich habe erfunden, dass ich Angst hatte vor der Hölle. Aber jetzt, ich denke nicht mal an die Hölle. Ohne Witz, ich denke nicht mal an die Hölle. Ich bin zu viel befasst mit dem, dass er mich liebt. Zu sehr damit befasst. Ich kann an die Hölle gar nicht. Ich bin zu sehr damit befasst, dass er mich liebt und was er für mich getan hat, dass ich ihn anschaue und immer mehr von ihm haben will. Und ich sage Gott, bitte, 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 ich liebe dich mehr wie gestern, aber weniger wie morgen. Und so soll es ewig und in alle Ewigkeiten bleiben. 18. Um den Heiligen Geist und Kraft zu empfangen. Schaut mal. Johannes 14, 16 bis 17. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Apostelgeschichte 1, 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit du, damit ich den Heiligen Geist empfange und dadurch auch Kraft empfangen. Das ist keine Kraft, die weniger geworden ist. Das ist eine Kraft, die sich immer weiter ausbreitet. Das ist eine Kraft, die heilt. Das ist eine Kraft, die errettet. Das ist eine Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Geist Gottes hat Jesus von den Toten auferweckt und Jesus hat gesagt, Mann, das ist so gut, ich gebe es euch. Ich werde den Vater bitten, dass ihr den gleichen Beistand bekommt. Schaut mal, 19, um das Böse, das gegen uns ist, zum Guten zu wenden. Das ist so krass. Apostelgeschichte 4, 27, 28. Hier geht es darum, wird über Gott gesagt. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es gesprochen sollte. Gesprochen sollte. Ich habe Schaut mal, das ist so krass. Einfach aus dem Blickwinkel Gottes. Es steht drin, Jesus wurde geschlagen. Jesus wurde dann irgendwann mal gekreuzigt. Jesus ist gestorben und der Feind hat sich die Hände gerieben. Aber hier steht, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat. Das Ding ist, was sie nicht geblickt haben, ist, dass sie eigentlich Marionetten für Gott waren. Sie haben gedacht, sie zerstören Jesus. Dabei war es schon vor Grundlegung der Welt im Ratschluss Gottes vorherbestimmt, dass Jesus sterben wird. Weil die Bibel sagt, dass vor Grundlegung der Welt war das Lamm bereits geschlachtet oder ist geschlachtet worden. Das bedeutet davor und der Feind hat gedacht, ey, guck mal, schau mal, wie krass das ist. Der Feind macht und will Jesus zerstören und denkt, er hat es geschafft und am Ende merkt er, boah, Jesus, Gott hat ihn nur benutzt. Und er hat am Ende nur das gemacht, was Gott sowieso vorherbestimmt hat. Er denkt, er konnte sich aufstellen als Gott. Und dann überlegt euch mal, was für ein Gefühl das für ihn war. Dass er gedacht hat, er hat es geschafft. Und dann schied er und denkt, nein, wieder habe ich nur das gemacht, was Gott mir erlaubt hat und gesagt hat, dass ich machen soll. Was der Feind denkt, dass er zu deinem, was der Feind Böses in deinem Leben vollbringen möchte. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden, dass er genau das zum Guten gewendet wird. Schaut mal, ein gigantischer Vers, leicht zu merken. 1. Mose 50, 20 von Josef. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Wenn das Josef sagen kann, Brüder, der von seinen eigenen Brüdern verkauft worden ist, an die schlimmste Nation, die es damals gab, verkauft worden ist. Stell mal, die Gefühle, die er hatte. Weißt du mal so, aber am Ende er sagen kann, nicht ihr habt mich verkauft, Gott hat mich hierher geführt. So, und das hat er nicht gesagt, um zu sagen, okay, ich bin nicht auf euch sauer, ich bin auf Gott sauer. Nein, nein, er hat es gesagt, nein, nein, ich bin nicht auf euch sauer, weil jetzt erst sehe ich die Pläne Gottes und dass er alles zum Besten wendet, die ihn lieben. Und deswegen ist Jesus gestorben, um das Böse, das gegen dich ausgegangen ist, zum Guten zu wenden. Der Feind denkt, er wird dich zerstören. Der Feind denkt, er hat dich in der Klemme. Nein, nein, nein. Was der Feind nicht weiß, gleich klopft es an seiner Schulter von hinten. Im Blut und im Namen Jesu weiche. Und das, was zum Bösen für dich verwendet wurde, wird zum Guten gewendet. Amen. 20. Um uns ewiges Leben zu geben. Tine hat schon vorausgesagt. Der Herr sagt nichts, außer er sagt es zuerst seinen Propheten. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich liebe diesen Bibelvers. Wieso liebe ich ihn? 3,16. Am 16.03. bin ich wiedergeboren. Halleluja. Gott ist so gut. Römer 6,5. Denn wir, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du sagst, Jesus, ich will dich, ich liebe dich mehr wie gestern, aber ich will dich morgen mehr lieben wie heute. Wenn du sagst, Gott, ich kann nicht, aber ich weiß, ich habe gehört, deine Gnade, die du freigesetzt hast an deinem Kreuz, lehrt mich, führt mich, leitet mich, damit ich das bin, wozu du mich berufen hast. Wenn du das sagst, dann wird Gott dich an die Hand nehmen und an seinem Tag, wenn er wiederkommt, wirst du ein Teil seiner Auferstehung sein. Doch das Ding ist, ewiges Leben ist nicht etwas, das du irgendwann mal später hast. In dem Augenblick, wo du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, bist du im ewigen Leben drin. Es ist nicht etwas, was irgendwann mal, wenn du stirbst, passiert, dann kommst du nach oben. Nein, nein, nein. Jesus sagt, okay, hey, jetzt bist du im ewigen Leben, jetzt bete so. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Er sagt nicht, warte noch ein paar Jahre, dann bringe ich dich nach oben. Nein, 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 das ist nicht ewiges Leben. Was er sagt, jetzt hast du ewiges Leben, jetzt bist du bereit, das, was im Himmel ist, was in der Ewigkeit ist, weil die Bibel sagt, dein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Das bedeutet, du hast es da oben und jetzt ist deine Aufgabe, es nach unten zu bringen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, das ist ewiges Leben. Du hast nicht ewiges Leben, um zu warten, endlich schaffe ich es. Okay, 25 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 45 Jahre. Oh Mann, ich weiß noch, zu uns in Bosnien haben sie gesagt, wenn du jemanden verfluchen willst, wünsche ihm nur ein langes Leben. Nein, 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 nein. Das hat man bei uns gesagt, aber das ist nicht so. Nein, nein, wenn wir verstehen, dass wir mit der Errettung bereits Ewigkeit ausleben, sagt Jesus, und jetzt betet so, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Warum? Weil unser Bürgerrecht ist jetzt in den Himmeln. Und weil es unser Bürgerrecht ist, haben wir was? Wir haben Autorität, wir haben Anrechte, das, was da oben ist, hierher zu bringen. Das ist ewiges Leben. Und wenn wir dann entschlafen und nach oben kommen, Halleluja. Halleluja. Aber solange will ich das, was da oben ist, in meinem Leben sehen, in meiner Nachbarschaft sehen, in meiner Familie sehen. Ich will es überall sehen. Amen. Habt ihr euch alle Punkte gemerkt? Ich weiß, dass ihr alle Punkte wisst. Ich weiß, dass ihr alle Punkte auslebt. Und es gibt noch so viele mehr Punkte, wieso Jesus ans Kreuz gegangen ist und wieso Jesus auferstanden ist. Es sind nur ein paar von dem, was Jesus getan hat. Die Bibel sagt, Jesus hat so viel, sogar in der Zeit, wo er auf der Erde gelebt hat, er hat so viel getan, er hat so viele Menschen geheilt, dass es nicht mal in alle Bücher der Erde passen würde. Das ist unser Gott. Er ist kein Gott, das vor 2000 Jahren, wir erinnern uns an die Geschichte, ja, schön, Jesus und so weiter, okay, Ostern, Weihnachten und so weiter. Nein. Es ist ein lebendiger Gott. Es ist ein eifersüchtiger Gott. Es ist ein Gott, der nur darauf wartet, dich zu marinieren in seiner Liebe. Das ist wie Jesus, wie Gott ist. Das ist, wie er ist. So, für all diejenigen, die vielleicht das erste Mal hier sind, bitte vergebt mir. Aber das Ding ist, ich war so begeistert immer für Fußball. Ich habe gesagt, weißt du was, wenn ich für den so einen Ball, der da rum hin und her rollt, so Begeisterung habe, wie kann ich nicht diese Begeisterung mit ihm teilen? Also, oh, Halleluja. Also, ich erzähle immer wieder, weißt du, wir Bosnien, wir sind verrückt, wenn es um Fußball geht, okay, Sport geht. Hey, diese Begeisterung, das Ding ist, ich kann das voll nachvollziehen, wie David das gemacht hat. David war so begeistert, als sie die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. War so begeistert, weißt du, also, ich kenne diese Begeisterung, weil im Fußball waren wir so begeistert, dass wir die Trikots ausgezogen haben, okay, unsere Oberteile ausgezogen haben. Und David war so begeistert, dass er sein Obergewand ausgezogen hat und getanzt hat. Okay, diese Begeisterung für Gott kannst du haben, weil warum? Weil er ein lebendiger, ewiger Gott ist. Er ist nicht ein Gott, der am Kreuz hängt und irgendwann mal da passiert ist. Oder vielleicht sogar manche sagen, nein, das war ja gar nicht Jesus, er wurde ersetzt. Nein. Das Ereignis, das in der Antike so sicher ist wie kein anderes Ereignis, und das sagen sogar Atheisten, ist die Kreuzigung Jesu Christi. Und es gibt drei Religionen, die an die Auferstehung glauben. Die Juden, das Judentum, der Islam und die Christen. Und nur wir haben die Bestätigung dafür, dass sie wirklich geschehen ist und dass sie wirklich gibt. 1. Korinther 15, über 500 sahen Jesus den Auferstandenen. Über 500, und alle haben das Gleiche bezeugt. Niemand, außer diejenigen, die seine sind. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Feiert die Auferstehung. Amen.